HR Info. Funkkolleg Wirtschaft. Erschütterte Wahrheiten. Neue Werte.
Was ist wirtschaftlich sinnvoll? Was ist politisch sinnvoll? Was ist politisch umsetzbar? Diese Fragen sind im Zusammenhang mit dem wirtschaftlichen Kollaps Griechenlands in den zurückliegenden Monaten heftig erörtert worden. In dieser Extra-Ausgabe des Funkkollegs werden wir diese Debatte nicht nachzeichnen, aber wir werden die zentralen Konfliktpunkte erörtern, den Konflikt zwischen Ökonomie und Politik. Gesprächspartnerin ist die Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan. Sie war viele Jahre lang Professorin an der Freien Universität Berlin und danach 9 Jahre Präsidentin der Universität in Frankfurt-Oder. Meine Kollegin Juliane Ort hat Gesine Schwan zunächst gefragt, ob wir da seit geraumer Zeit womöglich einen Machtkampf erleben zwischen Ökonomie und Politik.
Wenn wir unter Ökonomie die faktische Wirtschaft und nicht die Wirtschaftswissenschaft verstehen, so gibt es diesen Kampf oder auch diese Auseinandersetzung, das Spannungsverhältnis, seitdem es den Kapitalismus gibt. Also es gibt ihn spätestens seit dem 19., 20. Jahrhundert und nicht erst jetzt. Denn die Frage ist ja die ganze Zeit, kann man eine sehr dynamische kapitalistische Wirtschaft, auf die wir alle nicht verzichten wollen, bändigen durch Politik. Wir konnten das eine Zeit lang nach dem Zweiten Weltkrieg, wo doch noch ganz stark der Nationalstaat Einfluss nehmen konnte, nicht nur auf die Wirtschaft, sondern auch auf Arbeitsmarkt, Steuergesetzgebung und so weiter. Und wir nannten das in der Bundesrepublik West die soziale Marktwirtschaft. Von der wird zwar immer noch gesprochen, aber sie existiert im Grunde nicht mehr. Nicht nur, dass die vielen sozialen Ausgleichszahlungen sehr reduziert sind, sondern sie setzte voraus einen Nationalstaat, der der Wirtschaft einen Rahmen setzen kann, der auch wirklich gleichgewichtig handeln kann. Das ist heute nicht mehr der Fall, weil die Wirtschaft längst grenzüberschreitend, also über die Grenzen des Nationalstaats hinweg agiert. Sie kann sich woanders hinbegeben, sie kann woanders Arbeitsplätze beschneiden oder wieder zustande bringen. Und überall sind dann die Staaten sozusagen die Aufkehrer. Denn sie können das nicht beeinflussen, aber sie müssen dann für die sozialen Kompensationen sorgen. Alles das ist heute anders als in der Hochzeit der sozialen Marktwirtschaft, also der 60er, 70er Jahre. Und deswegen gibt es dieses Spannungsverhältnis zwischen Wirtschaftsmacht und politischer Macht.
Sie haben jetzt quasi aufgemacht Wirtschaft und Wirtschaftswissenschaft. Ist da dann vielleicht der Machtkampf oder das, was nicht passt oder der Kampf, der läuft?
Na, zunächst mal gibt es sehr viele unterschiedliche wissenschaftliche Ansätze, Sichten, Interpretationen für Wirtschaft. In Deutschland nicht mal so sehr, da sind wir aufgrund einer bestimmten Fakultäts- und Universitätspolitik ziemlich einheitlich. Wir haben über weite Strecken die sogenannte Angebotspolitik oder neoliberale Politik in den letzten 30 Jahren betrieben. Sie können das sehen an dem Rat, der die Bundesregierung berät. Da ist dann immer ein Herr Bofinger, der eine andere Position vertritt und alle anderen machen dasselbe. Das heißt, bei uns in Deutschland ist die Diskussion lange Zeit überhaupt nicht pluralistisch gewesen, was sehr schlecht ist, weil man dann im Grunde nicht die Haken und Ösen der eigenen Position erkennt. Da gibt es jetzt eine neue Tendenz, die sagt, wir müssen ganz anders, wieder pluralistischer mit unterschiedlichen Ansätzen verfahren. Rund um Deutschland herum gibt es eine sehr viel pluralere Diskussion darüber. Und konkret am Fall Griechenland ist im Grunde Deutschland mit seinem neoliberalen, marktradikalen Angebotsansatz ziemlich allein, aber es dominiert überall dort, wo konservative Regierungen an der Macht sind und deswegen ist Deutschland in Europa mit diesem Ansatz sehr stark, diktiert den anderen im Grunde ihre Bedingungen für Wirtschaftspolitik und für Wirtschaftsgestaltung, während die Amerikaner und sogar der Weltwährungsfonds inzwischen auf einem ganz anderen Trip sind.
Das heißt, die Wirtschaftswissenschaftler bei uns sind zu homogen?
Ja, sie sind viel zu wenig pluralistisch. Es gibt viel zu wenig Unterschiede in ihren Ansätzen. Das kann man auch in den Fakultäten sehen. Als ich noch Universitätspräsidentin war, habe ich gefragt, warum habt ihr immer ungefähr dieselbe Ausrichtung? Und das kann man, wenn man eine Universität von innen kennt, ganz gut verstehen. Kollegen wollen sich keine Konkurrenz ins Haus holen. Sie wollen sich möglichst auch nicht immer ganz starke Kollegen ins Haus holen. Und so war das auch schon an der Freien Universität. Das ist eine Tendenz von inneruniversitärer Rekrutierung, dass man es sich nicht unbequem machen will. Natürlich müsste genau das Gegenteil der Fall sein.
Aber warum läuft das denn dann in anderen Ländern besser als in Deutschland? Also da gibt es ja solche Bestrebungen vermutlich auch.
Ja, natürlich, es gibt solche Bestrebungen, aber in den großen führenden Universitäten ist doch eine solche Souveränität, dass man längst begriffen hat, man kommt insgesamt weiter, wenn man Kontrahenten hat, mit denen man streitet und nicht alles im selben Saft schmoren lässt. Das ist in der angelsächsischen Kultur, Wissenschaftskultur ohnehin viel mehr der Brauch und das können Sie in den großen Universitäten, Berkeley, Harvard und so weiter, Yale oder in Kalifornien, das können Sie da überall sehen und von daher kam ja auch immer und kommt bis heute scharfe Kritik an der sehr einsinnigen Art der deutschen Wirtschaftswissenschaft.
Wie hilfreich sind denn die Ökonomen, wenn es darum geht, so politische und gesellschaftliche Fragen zu erklären?
Sie könnten sehr hilfreich sein, wenn Sie erstens wirklich in einer Vielfalt von Versuchen, empirischen Überprüfungen und so weiter mal schauen, was wirkt denn wo wie. Aber Sie sind es oft nicht, weil Sie oft sehr borniert sind in Ihrem Fach. Sie glauben, dass die Volkswirtschaft, darum handelt es sich dann in diesem Fall, obwohl die meistens Ökonomen sind Betriebswirte, aber trotzdem die Volkswirtschaft, dass die die Königswissenschaft ist und dass also alle anderen Soziologen oder Politikwissenschaftler oder so weiter keine Ahnung haben, dass sie glauben auch, dass sie es ganz alleine können mit Prognosen, mit Statistiken, aber das ist eine Hybris oder auch manchmal eine Allmachtsfantasie. Nein, sie könnten sehr hilfreich sein, wenn sie sich mit anderen Wissenschaften interdisziplinär auseinandersetzen und zum Beispiel begriffen, das, was im 19. Jahrhundert eine politische Ökonomie war, nämlich zu wissen, dass Politik und Ökonomie nicht auseinanderdividierbar sind. Sie können nicht einfach eine Ökonomie, also ein Wirtschaftsmodell oder eine Wirtschaftsstrategie einem Volk aufs Auge drücken oder einer Regierung und dann klappt das. Das ist Unsinn. Das ist auch der große Irrtum, wenn man jetzt versucht, Griechenland völlig zu entmachten, praktisch politisch und überall einen Vormund reinzusetzen. So wird das nicht gehen, denn eine Wirtschaft kann nur blühen, wenn die Menschen freiwillig agieren. Wir propagieren pausenlos Freiheit, aber dort, wo es uns nicht passt, wollen wir gar nicht, dass die Freiheit sich bekundet. Das ist zum Beispiel jetzt in Griechenland der Fall. Da will man überall die Gesetze, bevor sie noch ins Parlament kommen, schon vorher genau sehen und festlegen, das alles ist eine absurde Absage an Demokratie, an Freiheit, an Souveränität der Menschen. Und das ist die Angst davor, dass Gegenargumente vielleicht tragen könnten. Es ist wirklich ein aufs Auge drücken, ein Oktroi von bestimmten Strategien, deren Falschheit sich schon jetzt über Jahre erwiesen hat.
Nun haben Sie gerade gesagt, früher gab es ja die politische Ökonomie. Wann ist das denn dann auseinandergegangen?
In dem Maße, wie sich Wissenschaften immer mehr auseinander differenziert hat. Im 19. Jahrhundert haben zum Beispiel die großen Philosophen etwas von Ökonomie und Soziologie verstanden. Die großen Ökonomen haben etwas von Politik und von Ideengeschichte gesprochen. Wenn ich von Philosophen spreche, spreche ich zum Beispiel Hegel. Oder von Ökonomen spreche ich auch von Marx oder Auguste Comte, was auch immer. Das war eine sehr viel ausgebreitetere Wissensart. Auch noch Max Weber im 20. Jahrhundert hat unglaublich viel von Wirtschaft, von Soziologie, von Gesellschaft, von Politik verstanden. Aber die Wissenschaft hat sich, das ist nicht einfach rückkehrbar oder rückholbar, hat sich immer mehr ausdifferenziert. Sie ist immer spezieller geworden. Man hat gemeint, Spezialwissen heißt, wenn du an einer Stelle in die Tiefe gehst. Das ist aber eine sehr letztlich beschränkte Sicht, denn es wirkt ja auf die Tiefe immer auch das ein, was rundherum ist. Und ein politisches System hat Einflüsse auf die Art der Volkswirtschaft und eine Volkswirtschaft hat Einflüsse auf die Art, wie sich Politik oder ein politisches System gestaltet. Wir haben das ja, als es noch die Auseinandersetzung mit dem Kommunismus gab, ganz klar gesagt. Eine Einparteienherrschaft kommt nicht mit einer freien Marktwirtschaft zurecht. Das geht nicht. Die Systeme müssen irgendwie kompatibel sein. Es ging allerdings in Spanien zum Beispiel eine Zeit lang, als es noch unter Franco oder in Portugal unter Salazar in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts Diktaturen gab, da konnte man eine Zeit lang eine kapitalistische, also Freimarktwirtschaft machen mit einer Diktatur, aber sie ist dann eben doch zusammengebrochen, weil man für eine solche freie, wirklich sich entfaltende Wirtschaft, freidenkende Menschen braucht, die etwas unternehmen, also Unternehmer. Inzwischen hat sich wiederum die Struktur der Wirtschaft sehr, sehr verändert. Erstens haben die Finanzmärkte im Unterschied zu den Produktmärkten eine ganz große Bedeutung bekommen, aber außerdem haben auch die Vermachtungen zugenommen. Wir haben ja wirklich nirgends mehr einen freien Markt, sondern wir haben weltweite Riesen, Monopole und Oligopole, die man ganz schwer auseinanderkriegt, weil eben die in Nationalstaaten zersplitterte Politik oder die Regierungen da gar nicht gegen ankönnen. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Steuerpolitik. Wir schaffen ja in Europa keine Steuerreform. Wir verlangen zwar von den Griechen, dass sie das innerhalb von 3 Monaten hinkriegen, aber in Europa kriegen wir es nicht hin. In Deutschland kriegen wir es nicht hin, weil wahnsinnige Interessen dagegen sind. Und wenn wir hier versuchen, in Europa zum Beispiel Steuerschlupflöcher zu schließen, dann ist das ja ein jahrelanger Prozess mit CDs, die dann die Runde machen und die beweisen, wie die Steuerflucht von Deutschland woanders hin geschieht. Und trotzdem versuchen wir dann immer wieder Hochburgen der Steuerbegünstigung, also der im Grunde auch der Steuerflucht, wie etwa Großbritannien, zu schützen oder auch die Kanalinseln. Also da ist eine große Zwieschlächtigkeit. Aber man kann im Grunde Steuern nicht wirklich eintreiben, wenn man nicht international zusammenarbeitet. Und da versuchen immer wieder Staaten, ihre eigenen Vorteile, Irland gehört ja auch dazu, Steuervorteile zu sichern, damit sie das Kapital anziehen und national eine Begünstigung ihrer Wirtschaft haben. Aber dadurch kann man dann Steuerflucht nicht gut bekämpfen.
Da müssen wir nur an unseren aktuellen Kommissionspräsidenten denken. Da war ja auch noch so eine Geschichte in Luxemburg mit den Steuern.
Jetzt ja eben, das war ein Geschäftsmodell, das muss man ganz klar sehen. Und zwar ganz nüchtern und kühl. Und dass das eine moralische Seite hat, wenn diese Steuern wegdriften und die Staaten dann nicht ihre Aufgaben wahrnehmen können, das dringt nur so ganz langsam durch und gerät dann auch immer schnell wieder in Vergessenheit.
Aber da frage ich mich dann doch, beschäftigt sich denn vielleicht auch die Politik zu wenig mit der Ökonomie?
Naja, was heißt die Politik? Die agierenden Politiker und Politikerinnen sind auch wiederum ihrerseits sehr spezialisiert. Es gibt ganz wenige, die diesen größeren Zusammenhang sehen. Helmut Schmidt gehörte dazu, Karl Schiller in der SPD gehörte dazu. Die berühmten Generalisten, auch Helmut Kohl, ob er viel von Ökonomie oder von nationalökonomischen Zusammenhängen verstand, weiß ich nicht. Etwa die Währungspolitik war ja ökonomisch problematisch. Aber da haben wiederum die Ökonomen nur aus ökonomischer Sicht protestiert und nicht gesehen, dass es auch politische Aspekte geben kann, die zum Beispiel trotzdem für eine einheitliche Währung sprechen können, auch wenn ökonomische dagegen sprechen. Was fehlt, ist das argumentative Gespräch zwischen den Disziplinen und auch zwischen Theoretikern und Praktikern. Das ist etwas, was wir langsam versuchen, mit dem Begriff der Transdisziplinarität hinzubekommen. Das heißt, die Wissenden aus der Wissenschaft, aber auch aus der Gesellschaft mit ihrem Erfahrungswissen, mit ihrem praktischen Wissen zusammenzubringen. Sonst kommen wir in der Gesellschaft mit den schwierigen Problemen, die wir lösen müssen, nicht wirklich voran.
Sagt die Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan. Sie war viele Jahre lang Professorin an der Freien Universität Berlin und danach 9 Jahre Präsidentin der Universität in Frankfurt-Oder. Sie hören eine Extra-Ausgabe des Funkkollegs Wirtschaft auf HR Info, ein Gespräch mit Gesine Schwan und meiner Kollegin Juliane Ort über den Zusammenhang von Ökonomie und Politik.
Sie hatten ja gerade schon selber angesprochen, Sie waren früher auch Universitätspräsidentin. Müsste man dann vielleicht an der Universität sowas, solche Labore im Prinzip schaffen? Also wo Sie zum einen sagen, Sie haben die Praktiker und die Theoretiker, aber auch eben die Wissenschaftler der unterschiedlichen Disziplinen zusammen und Sie bringen sie auch dazu, miteinander zu interagieren. Wäre das vielleicht nötig?
Natürlich, es wird ja auch zum größeren Teil zum Beispiel in Forschungsprogrammen gemacht von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Wenn man da Projekte finanziert, dann will man sie interdisziplinär, allerdings nicht transdisziplinär. Und selbst die Interdisziplinarität, das heißt das Zusammentreffen von verschiedenen Universitätsdisziplinen, Ökonomie, Soziologie oder Mathematik oder Biologie oder was auch immer, dieses Zusammentreffen wird auch oft reduziert, weil das Renommee zum Beispiel in der Wirtschaftswissenschaft durch sogenannte Referee Journal entsteht. Das heißt, da sendet man Artikel ein, dann ist da ein anonymes Gremium, das guckt, ob das was taugt. Und die ganz hoch angesiedelten, wenn man da was veröffentlicht, dann hat man viele Punkte bei der nächsten Berufung. Nur diese Journals in der Wirtschaftswissenschaft sind nicht interdisziplinär, sondern disziplinär. Sie sind auch oft ganz formal und mathematisch, weil sie eben international sind. Und wenn Sie Wirtschaftspolitik machen, können Sie das nicht so formal mathematisch machen, sondern müssen Sie gucken, was ist in dem Land, was gibt es da für eine Geschichte, was gibt es da für Arbeitskräfte, was sind da für Stärken? Das kann man alles nicht mathematisieren. Das heißt, da gibt es einen Trend, zum Beispiel fürs eigene Prestige oder für die Karriere, der läuft ganz anders. Aber Gerade komme ich aus einer Kuratoriumssitzung der Technischen Universität in Berlin und dort ist eine sehr kluge Vizepräsidentin, die im Grunde Planungswissenschaft gemacht hat, die aber auch in der Autowirtschaft gearbeitet hat und die begriffen hat, dass man Wissenschaft und Praxis zusammenbringen muss, nicht in dem Billion, in der Billion-Methode, die wir alle haben, dass da irgendwelche Erfindungen in die Praxis technologisch umgesetzt werden, damit Geld gemacht wird, sondern dass man zum Beispiel, wenn man die Verkehrssysteme der Zukunft sich überlegt, wenn VW das tut oder andere, dass sie sich überlegen, was haben wir sonst für gesellschaftliche Trends? Vor 30 Jahren hätten sie doch nie so viele Leute in Deutschland gehabt, die Radfahren. Jetzt haben wir sie. Wir haben kulturelle Veränderungen. Das heißt, wir brauchen für diese zukünftigen Probleme und ihre Lösungen Menschen aus allen Sektoren der Gesellschaft. Und da macht die Technische Universität Berlin gerade einen ersten Schritt. Das finde ich ganz großartig.
Das heißt, das wäre Ihr Vorschlag oder was ist Ihr konkreter Vorschlag, um das alles mehr zusammenzubringen? Genau so?
Ja, mein Vorschlag ist, den Mut zu haben, jenseits von tradierten Karriere- und Prestigesystemen zu sagen, was sind denn eigentlich unsere Probleme und wie können wir die lösen? Und nicht, was ist das Ranking der Universität oder irgendeines Faches und wie kann ich besonders glücklich sein dadurch, dass ich besser bin als alle anderen? Das ist ja im Grunde ein primitiver Instinkt, den man da hat. Man will unbedingt besser sein als die anderen und man denkt, man ist dann gut, aber man kann eigentlich sehr einseitig sein. Und dies müssen Universitäten mehr organisieren, dann kann man das auch nicht mehr so ohne weiteres im Wettbewerb tun, denn es sind ja immer unterschiedliche Dinge, die man da behandelt. Die kann man nicht alle über einen Leisten scheren und dann sagen, diese Universität ist die beste und die ist die zweitbeste. Übrigens geht es vielfach von Studierenden aus. Ich erinnere mich mal, dass ich Patronin war einer wirtschaftswissenschaftlichen Initiative von Studierenden an der Humboldt-Universität, die diese Einseitigkeit auch nicht mehr wollten und die auch neue Curricula wollten und die mich gebeten haben, einen Einführungsvortrag zu machen über die Aufgaben von Wirtschaft und Wirtschaftswissenschaft, obwohl ich nicht Wirtschaftswissenschaftlerin bin, sondern Politikwissenschaftlerin bin. Und diese jungen Leute haben längst begriffen, dass es auch viel spannender ist, über die Grenzen hinweg zu arbeiten und nicht immer im selben kleinen Kästchen zu bleiben und noch irgendein Kreuzchen zu machen. Das ist ja wirklich auch eine langweilige Angelegenheit. Während wirklich was Neues zu erfahren, hinzuhören, was meinen denn die anderen dazu? Wie ändert sich eine ganze Wirtschaft, wenn zum Beispiel die Wertmaßstäbe der jungen, sehr gut ausgebildeten Leute nicht mehr ist, ich muss unbedingt Top-CEO werden, sondern ich möchte gerne mit meiner Familie Freitagabend einen Ausflug machen. Das ist ja eine ganz andere Einstellung. Und sie sind dann nicht mehr so, wenn ich sage mal etwas hart manipulierbar für ihre Karrieresachen, wenn sie ganz andere Prioritäten bekommen. Sowas alles muss man einbeziehen, wenn man auch die Wirtschaft der Zukunft besser gestalten will.
Jetzt ist die Ökonomie, wenn ich mir sie so anhöre, offenbar eine recht elitäre Veranstaltung geworden in den letzten Jahren, die nur wenigen obliegt und die da sich so ein bisschen abgespalten hat.
Naja, die Wirtschaftswissenschaft hat vor allen Dingen, was die Volkswirtschaft angeht, sich so abgespalten, weil der allergrößte Teil, ich glaube inzwischen sind das fast 80-90%, die studieren Betriebswirtschaft, also die wollen ein Unternehmen gründen, während Volkswirtschaft die größeren Zusammenhänge betrachtet. Aber sie haben sich durchaus, übrigens die anderen Disziplinen auch, gerne als elitär verstanden. Das ist ja auch die Psychologie dieses Elitendenkens, das wir eben seit 30 Jahren wieder als Renaissance haben, dass wenn ich für Elite bin, dann muss ich ja selbst wohl Elite sein und ganz toll. Ja, das ist doch ganz primitiv. Hat übrigens auch was mit Genderfragen zu tun, denn das ist ganz stark auch eine männliche Komponente, sich selbst zu definieren, besser zu sein als die anderen. Und dieses Elite-Selbstverständnis, das führt aber zu Gräben zwischen den Menschen und auch zwischen den anderen, zumal Konkurrenz, Wettbewerb, ja, das Mantra ist das Evangelium all dieser Entwicklung der letzten 30 Jahre, als ob Menschen nur dann handeln, wenn sie entweder die Besten sein wollen oder nicht ganz unten landen wollen. Man kann doch auch handeln, weil man eine Sache interessant findet, weil man gemeinsam Lösungen finden will. Mich hat das immer viel mehr motiviert, mit anderen zusammen ein Projekt zu machen. Übrigens nicht nur mich alleine. Wir sehen das in Schulen, wir sehen das auch an Universitäten. Junge Menschen haben gar kein Interesse mehr daran, diesen ganzen Quatsch mit dem Prestige immer zu verfolgen, zumal sie merken, dass sie ruckzuck, wenn ein Unternehmen kaputt geht, hinten runterfallen können. Und was haben sie dann, wenn sie keine Beziehung, keine Freundschaft und nichts gepflegt haben? Dann stehen sie richtig dumm da.
Müsste vielleicht dieses Wissen, dieses ökonomische Wissen schon viel früher implementiert werden, also schon an die Schulen gebracht werden? Also das ist ja dann oft auch ein Problem in der Lehrerausbildung, dass Politik und Wirtschaft für Sozialkunde oder Sozialwissenschaftslehrer heißt ja hier und da unterschiedlich, dass da die Wirtschaft oft hinten dran hängt. Müsste da vielleicht sogar schon mehr getan werden?
Ich glaube schon, dass Kenntnisse, jetzt nicht Spezialkenntnisse, aber Grundeinsichten und Grundkenntnisse des wirtschaftlichen Handelns, der wirtschaftlichen Entwicklungen, aber auch gerade eben in ihrem Zusammenhang mit sozialen und politischen Entwicklungen relativ früh beigebracht werden müssten. Aber gerade nicht auf so ganz spezialistische Art, wie kriege ich am besten irgendwo schnell Zinsen oder wie spekuliere ich am besten, sondern wie hängt das eine mit dem anderen zusammen. Ich erinnere mich, als ich in der Schule über die Französische Revolution las, da war so irgendwie am Anfang, gab es da Bauernproteste, weil es Hungersnöte gab. Es gab also offenbar ökonomische Auslöser der Französischen Revolution. Und dann gab es später plötzlich inflationäre Entwicklung, irgendwas mit dem Geld passierte, was ich nie verstanden habe und ich glaube unsere Geschichtslehrerin auch nicht. Aber das heute zu verstehen, ist unbedingt notwendig, weil wir in der Tat politische Entscheidungen gar nicht mehr begreifen können, wenn wir nicht die ökonomischen genauso sehen. Also die ganze europäische Frage der Euro zeigt es ja ganz massiv. Was da entstanden ist, hat was mit Währungspolitik zu tun. Das ist wiederum nicht rein technisch, sondern das hat was mit den Voraussetzungen von Währung zu tun, den ökonomischen, den sozialen, den kulturellen. Wer ist produktiv, wer nicht? Wo geschieht was auf dem Weltmarkt? Das sind alles Voraussetzungen für unsere gemeinsame Währung. Und die wiederum könnte funktionieren, wenn wir uns freiwillig zusammenfinden können und wenn wir auch noch wieder uns erinnerten, dass dieses gemeinsame Europa etwas Beflügelndes sein sollte und nicht ein Blei, das auf uns lastet, sondern etwas Beflügelndes, etwas Fröhlichmachendes, etwas Produktives, etwas über die Grenzen wegschauendes. Dies alles sollte Europa sein, soll es auch noch etwas eben Friedliches und nicht Zerstörerisches. Und das alles ist wiederum nicht rein ökonomisch, obwohl einer der größten Ökonomen, Adam Smith, von dem oft die Rede ist über den Ursprung des Reichtums unter den Nationen, ist ja ein berühmtes Buch von ihm, The Wealth of Nations. Das war ursprünglich ein schottischer Moralphilosoph und dann erst ist er zum Ökonomen geworden.
Genau, da haben wir wieder das Interdisziplinäre, hat sich hier wieder eingeschlichen.
Ja, klar, die Welt ist interdisziplinär. Die ist nicht aufgeteilt in 25 Fächer.
Begreift sich vielleicht die Ökonomie zu wenig als Gesellschaftswissenschaft?
Ja, also definitiv in den letzten Jahren, weil ein Ideal war, besonders präzise zu sein, so ein bisschen ähnlich wie die Naturwissenschaft und am liebsten wie die Mathematik. Denn die ist so, dass man da nicht zweifeln kann am Ergebnis, so ist die Sicht gewesen. Auch da kann man ja Zweifel dran haben. Aber je abstrakter, je nur noch in Zahlen ausgedruckt, desto sicherer, desto elitärer auch, wenn man so will. Und die Wirtschaftswissenschaft war sehr statistisch geworden und sehr mathematisch geworden, sodass ein normaler Mensch viele Aufsätze überhaupt gar nicht verstehen konnte. Aber je mehr sie das machen, desto mehr heben sie ab und kam gar kein Zugang mehr zu den konkreten Erfordernissen einer Wirtschaft. Damit zusammenhing zum Beispiel auch, dass man viele Professuren für Wirtschaftspolitik, die sich eben auf den konkreten Fall konzentrieren muss, abgeschafft hat. Die Fakultäten kriegten ihr großes Renommee, wenn sie immer mathematischer wurden. Vieles ist wirklich der Motor menschlicher Eitelkeit, der dahinter steht und nicht die Frage, wie löse ich Probleme. Also Wirtschaftswissenschaft hat abgehoben von der Wirklichkeit, ist mathematisch geworden, ist formelhaft geworden. Man kann natürlich auch immer mit Mathematik was machen. Man muss nie das Kind mit dem Bade ausschütten. Aber diese Konzentration, diese Einseitigkeit hat auch zu einer Sterilität geführt und zu vielen Fehlprognosen, weil man dann denkt, weil man alle Faktoren der Wirklichkeit ausschaltet und damit die ganzen Unsicherheiten der Wirklichkeit, die aber bestehen bleiben, ausschaltet, denkt man, man kann eine sichere Zukunft vorhersagen und dann wundert man sich, wenn man es nicht geschafft hat und findet dann überall irgendwelche Schafe, auf die man das schiebt.
Bevor wir die jetzt aber ganz in den Boden geredet haben, die Wirtschaftswissenschaften, tun wir noch ein bisschen was zu ihrer Ehrenrettung. Was können die denn gut, die Wirtschaftswissenschaftler?
Die können gut, wenn sie sich öffnen, wenn sie sich historisch öffnen, wenn sie sich sozial öffnen, wenn sie sich zum Beispiel in die Richtung der kulturellen und der Institutionenökonomie öffnen, dann können sie sehr gut Zusammenhänge, ökonomische Zusammenhänge zeigen. Sie können die Zusammenhänge zum Beispiel mit einer Notwendigkeit, eine Binnennachfrage zu haben und auch der Notwendigkeit, Exporte zu haben, das können sie alles durchaus gut durchdenken. Es kommt nur oft nicht an, weil es dann durch politische Interessen sozusagen weggeschaltet wird. Aber das können Wirtschaftswissenschaftler, wenn sie wollen, vorzüglich. Und übrigens in Amerika tun sie es auch viel mehr.
Sagt die Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan. Sie hörten eine Extra-Ausgabe des Funkkollegs Wirtschaft. Die Fragen stellte Juliane Ort. Alle bisher gesendeten Folgen des Funkkollegs finden Sie online auf unserer Webseite www.funkkolleg-wirtschaft.de. Ein Hinweis noch, auch zu diesem Funkkolleg können Sie ein vom Hessischen Kultusministerium und von den Volkshochschulen anerkanntes Zertifikat erwerben, als Nachweis Ihrer aktiven Teilnahme am Funkkolleg Wirtschaft. Anmeldungen hierfür sind noch bis Ende Januar 2016 möglich über die schon erwähnte Webseite www.funkkolleg-wirtschaft.de.